Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir hätte man.
Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch da draußen. Hier ist das ABS-Magazin heute am 6. August und wie immer 16 bis 17 Uhr werden wir euch mit Themen aus Arbeit, Bildung und Soziales beschäftigen. Ich bin an meiner Sendereihe immer noch dran und zwar geht es um das Geld und das Finanzsystem. Das ist heute meine dritte Sendung und ich habe auch einen Gast eingeladen, den Herrn Jörg Moller. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ich freue mich erstmal, dass Sie gekommen sind und mit mir über dieses Thema zu reden. Wir werden einiges heute berichten und zwar geht es heute um den Diskurs oder die Diskursgruppe Wirtschaft. Die hat sich jetzt seit 2010, wenn ich mich nicht irre, zusammengefunden und zwar aus der Occupy Frankfurt Bewegung und seitdem sitzt ihr wöchentlich, natürlich auch jetzt in einer kleinen Sommerpause, aber wöchentlich mit Themen, die das Finanzsystem beziehungsweise auch die Wirtschaft beschäftigt. Ist das richtig?
Kleine Korrektur. Ja, die Occupy-Bewegung hatte sich ja 2011 gegründet. Mhm. Also 2010, sehr schön, wenn es schon früher losgegangen wäre, aber wir haben angefangen im November 2011. Das war im Gefolge dieser großen Demonstrationen und der Gründung des Camps in Frankfurt. Da wurden ja mehrere Arbeitsgruppen damals gegründet, unter anderem die DG Wirtschaft, also die sich mit wirtschaftlichen, finanzrelevanten Themen beschäftigt hat. Und wir sind quasi noch so ein Überbleibsel, mehr oder minder, der damaligen Bewegung, wenn man es mal so ganz konkret nimmt. Denn diese vier Diskursgruppen, die wurden ja damals auch von der Assemblee abgesegnet. Drei haben schon seit langem die Arbeit eingestellt, aber wir sind quasi so ein Überbleibsel. Und uns hat es einfach Spaß gemacht. Oder es war auch der gewisse Ehrgeiz, sozusagen an diesem Thema zu bleiben. Und wir haben auch inzwischen, glaube ich, was die Erkenntnis anbelangt, erhebliche Fortschritte gemacht.
Was ich sehr interessant fand, und das geht wahrscheinlich auch auf dem Grund des Assemblea, so eine Art Basis, demokratisches Miteinander umgehen. Und zwar wollte ich heute erstmal eure Ergebnisse vorstellen, die ihr die letzten Jahre gesammelt habt, Diskursgruppe. Und zwar habt ihr das als so ein sogenanntes Arbeitspapier zur Verteilung genannt. Für uns, es ist interessant, dass man so ein Heft natürlich auch verteilt, aber es geht um das Thema Finanzen, Finanzwesen, Finanzindustrie. Was macht die eigentlich mit uns Bevölkerung und wie hat sich das so die letzten 50, 60 Jahre auch entwickelt? In eurer Diskursgruppe fand ich auch sehr interessant diesen Satz von Habermas, basierend auf wertschätzenden Umgangs- und Gesprächsstil, jetzt sich einzig durch der sanfte Zwang des besseren Arguments zusammenzufinden letztendlich.
Ja, das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, der quasi unser Leitmotiv natürlich immer war. Aber du musst dir jetzt vorstellen, dass da unwahrscheinlich unterschiedliche Interessen auch in der, also wir, am Anfang waren da so 20, 25 Leute und als ich das erste Mal dahin kam, ich mit meiner, sag mal, grundbürgerlichen Einstellung fühlte mich erstmal da, ich wusste, ich bin zur Demo gegangen und ich hatte auch dieses Inside Job, dieses Video, was sogar Hollywood preisgekrönt ist, gesehen und das hatte mich alles so aufgebracht, dass ich sage, okay, also diese Occupy-Bewegung, das etwas, dem fühle ich mich hingezogen. Aber wie gesagt, aufgrund meiner Sozialisation habe ich natürlich am Anfang so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, so jetzt kommt die Revolution und so weiter. Ne? Also ich gehörte eher zu den Reformern, wollen wir es mal so sagen, zu den vorsichtigen Leuten. Ne?
Mhm. Interessant ist es, dass Sie noch dabei sind, immer noch in diesem Diskurs. Und da sind ja jetzt schon fast drei Jahre, wo man sich wöchentlich trifft, um über diese Themen zu reden. Ist das immer noch eine reformähnliche Geschichte, was Sie jetzt da verfolgen, oder ist es jetzt noch viel mehr?
Ja, also wenn es mal ganz, also wenn man es auf den Punkt bringt, wir sind natürlich mächtig geschrumpft, wir sind eine Restgruppe, aber die schon, würde ich mal sagen, Kapitalismus, extrem kapitalismuskritisch inzwischen geworden bin. Und das bin ich auch. Ja. Mhm. Nochmal zu deinem Eingangsstatement, also mit diesem Habermas-Statement, das ist natürlich quasi wirklich ein sehr hoher Anspruch gewesen. Und teilweise sind wir uns ganz schön die Fetzen geflogen. Und es war so an manchen Sitzungen so, dass also man das Gefühl hat, jetzt fliegt die Gruppe auseinander. Aber wir haben es wirklich immer wieder geschafft, zusammenzukommen. Und an den Themen weiterzuarbeiten, einfach weil uns es ließ letztendlich eigentlich um die Themen ging. Weil alle doch irgendwie so davon irgendwie infiziert waren, da weiterzukommen, dass wir uns dann mal wieder zusammengerauft haben. Aber die jetzige DG-Wirtschaft ist im Grunde genommen so ein relativ kleiner Kreis noch, so der sich in der Größenordnung von sagen wir mal 4 bis manchmal 8 Leuten bewegt.
Mhm. An Sie persönlich, aus welchem Bereich kommen Sie? Also was ist so Ihr Background, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen, vielleicht beruflich oder auch?
Also ich bin ja Pensionär schon seit längerer Zeit. Also insofern bin ich natürlich privilegiert, dass ich mir auch Zeit nehmen kann. Mhm. Ich habe früher in einer Bank gearbeitet, also nicht in einer Geschäftsbank, sondern in Frankfurt ansässigen Staatsbank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, und war dort im Bereich Entwicklungshilfe tätig. Mhm. Und das ist ja eh so ein Bereich, wo man sich sozusagen mit dem Problem der Welt eigentlich rumschlägt. Mhm. Das auch arm-reich ist dann natürlich auch ein ganz relevantes Thema. Und insofern habe ich natürlich auch schon eine gewisse Disposition gehabt. Ja, und
ja, also ich meine, das heißt, Sie kommen schon aus so einem ähnlichen Milieu heraus und haben dann letztendlich auch festgestellt, einfach in Ihrem Arbeitsleben der letzten 40 Jahre, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass da irgendwie eine Schieflage gerät oder... Oder wie ist das dazu gekommen, dass Sie sich damit jetzt ganz anders beschäftigen?
Ja, also ich muss gestehen, bis 2007, 2008, als die Finanzkrise damals anfing, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das so extreme Formen annimmt. Ne? Mhm. Dass das System im Prinzip immanent so instabil ist. Ne? Mhm. Und ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, ehe ich zu den heutigen Erkenntnissen gekommen bin. Und inzwischen bin ich also wirklich ein heftiger Kapitalismuskritiker. Ich sehe zwar noch nicht sozusagen für mich, was ist die Alternative, ne? Mhm. Kommt auch so ein bisschen halt natürlich zu sagen, ich habe früher in der DDR gelebt und bin irgendwie noch vor der Mauer hier rübergekommen. Und da ist man sowieso schon immer eher sozusagen dem Sozialismus gegenüber etwas kritisch gewesen. Und das hat mich auch lange Zeit geprägt. Aber meine berufliche Arbeit und so wie gesagt auch die Entwicklung seit 2007, die haben mich dann doch irgendwo jetzt ja ziemlich ja zornig eigentlich auch gemacht, wie über die Verhältnisse, die heute so sind und die meines Erachtens eigentlich so einfach, das kann so nicht weitergehen.
Mhm. Also jetzt in diesem Diskurs oder in der Diskursgruppe und eurem Anliegen, jetzt antikapitalistisch zu agieren oder zumindest Forschung, Statistiken zu betreiben, würde ich gerne einfach auch mal in dieses Heft reinspringen jetzt und kurz einen Einblick geben. Also es geht darum, dass Sie sich in der Zeit über verschiedene Finanzbereiche beschäftigt haben. Unter anderem waren das halt im Allgemeinen das Bankwesen, dann das Einkommen der Bürger in diesem Land, zuzüglich des Vermögens, der Schulden und dann auch ja den sogenannten Vermögen und Zinsschuld. Das ist ja schon fast so ineinander übergehend. Zur Seele genommen und haben gesagt, gut, das sind jetzt die Themen, die wollen wir bearbeiten. Sind das jetzt diese Punkte, die auch diesen ganzen Kapitalismus oder die Kapitalfrage dann einschließen? Wäre das jetzt so kompakt, komplett von eurer Seite oder habt ihr euch da jetzt wirklich ganz relevante Punkte, die ich gerade genannt habe, auch rausgeholt?
Naja, wir haben uns natürlich am Anfang fast ausschließlich mit den Verteilungsfragen beschäftigt, also speziell diese absolute Schieflage der Einkommensverteilung, die sich eingestellt hat, also seit etwa 30 Jahren, kann man sagen. Und daraus resultierend natürlich dann, oder im Gefolge von einer ungleicher werdenden Einkommensverteilung, natürlich auch die Vermögensverteilung. Ja. Mhm. Und das ist für uns im Prinzip der Knackpunkt gewesen. Also das System, die ganze Finanzkrise ist auch eine Folge dieser Verteilungsungerechtigkeit. Und da ist ja auch ein immanenter Zwang dahinter. Also ich meine, da muss ich jetzt nicht auf Karl Marx unbedingt zurücksehen. Da gibt es auch noch, obwohl der das sicherlich am frühesten und am schärfsten sozusagen analysiert hat. Ne? Mhm. Aber es gab ja auch im Folge noch eine ganze Menge an Ökonomen, die gesagt haben, das System ist in sich instabil und hat die Neigung halt zu dieser Ungleichverteilung.
Mhm. Eine sogenannte Dysfunktion.
Das ist ja, also das hat sich jetzt zu einem absolut dysfunktionalen System entwickelt und die Frage ist, wie lange das so weitergehen kann. Ich meine, ich weiß jetzt keine Antwort darauf zu geben, aber es gibt meines Erachtens keine Ansätze, das Thema zu entschärfen. Es gibt zwar Vorschläge, eine ganze Menge, aber es gibt da bisher keinen politischen Willen, das irgendwo in Angriff zu nehmen.
Was ich sehr interessant fand, als ich jetzt dieses Heftchen so geblättert habe, gab es viele starke Worte, zuzüglich aber auch sehr viele Tabellen, die ich wirklich stundenlang so vor mir hergeschaut habe und dachte, wie sieht das denn aus? Ja, einige Sachen konnte ich direkt erkennen. Zum Beispiel gibt es eine Tabelle, das nennt sich die Entwicklung der Lohnquote. Und wie die Löhne die letzten 50, 60 Jahre sich verhalten haben. Und man kann ganz klar von 1960, um das jetzt mal so einen Punkt zu setzen, entwickelt bis 2010. Die Löhne haben irgendwo angefangen, also wir haben jetzt bei 60% und dann stieg das förmlich bis in die 80er Jahre. Stetig und hat sich aber ab 1980 wirklich stetig wieder bis 2010 immer wieder gesenkt. Wir sprechen jetzt hier von Bundesrepublik Deutschland wohlgemerkt. Am Ende dieser Tabelle sah ich dann 2010 und landete dann irgendwann mal bei dem gleichen Lohn, das ich irgendwie 1967 hätte bekommen können. Absurd etwas.
Ja, diese Tabelle repräsentiert im Prinzip die Aufteilung des Volkseinkommens auf Löhne, die halt an Arbeiter und Angestellte gezahlt werden, plus das, was sozusagen als Gewinn, Profitquote bezeichnet wird. Und dahinter verstecken sich halt die Gewinne von Unternehmen, aber auch Zinsen und Dividenden, die Kapitalbesitzer haben. Ne? Und es war also tatsächlich so, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, wenn man es mal einfach so ein bisschen plakativ sagen kann, das goldene Zeitalter des Kapitalismus. Der Kapitalismus musste sich jetzt behaupten. Er hatte sich ja nun in zwei Weltkriegen mehr oder minder diskreditiert. Und dann gab es halt das sozialistische System als Gegenmodell. Was natürlich im Kapitalismus jetzt das Leben versuchte schwer zu machen. Ne? Und sagte, okay, der Kapitalismus ist ist endlich, der kann nicht ewig überleben und wir wollen das auch besser machen. Und in dem Gefolge war das System bemüht, doch die Arbeiterschaft, die gab es ja damals noch, heute ist ja der Anteil der eigentlichen Arbeiter und der Arbeiter wegen zurückgegangen. Das hängt einfach mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel zusammen, sodass in der Tat der Anteil der Löhne am Volkseinkommen über 30 Jahre von den 50ern bis Anfang der 80er Jahre gestiegen ist. Ne? Und dann setzte sozusagen diese Gegenbewegung, das, was wir unter Neoliberalismus verstehen, ein. Da setzte einen England durch Margaret Thatcher, gefolgt von Ronald Reagan, USA, und dann kam halt Kohl auch dran. Also sozusagen diese wichtigen Länder, USA, England, Frankreich, schwenken auf eine absolut angebotsorientierte Wirtschaftspolitik um. Und in dem Gefolge wurden dann eben die Gewerkschaften auch geschwächt. Margaret Thatcher ist ja bekannt dafür, dass sie die Gewerkschaften eigentlich zerschlagen wollte. Und Ronald Reagan war auch nicht zimperlich. In Deutschland ist es nicht ganz so krass gewesen, aufgrund eben dieser, auch die Konservativen waren nach dem Krieg sehr keynesianisch eingestellt. Sozusagen, man müsse die Arbeiterschaft schon ausreichend am Volkseinkommen beteiligen. Also diese krassen Auswüchse wie in den angelsächsischen Ländern, USA und England, hat es in Deutschland nicht gegeben. Ne? Aber in dem Gefolge ist dann die Lohnquote wieder gesunken und die sinkt bis heute.
Sie sinkt weiterhin. Ihr seid bei ABS Magazin, hier bei Radio X 91.8 MHz, jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Wir sind mit der Sendereihe Geld, Finanzsysteme beschäftigt. Heute habe ich den Herrn Jörg Müller eingeladen und wir reden hier über verschiedene Themen bezüglich der Diskursgruppe Wirtschaft, die sich aus der Occupy-Bewegung hier entwickelt hat und seit einigen Jahren zusammenarbeitet. Die haben ein Heft zusammengestellt, wo es eben um das Thema Verteilung geht. Das ist auch der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Und wir haben jetzt angefangen, über das Einkommen zu sprechen und wie sich das so entwickelt hat die letzten 60 Jahre. Das nächste Thema, was eigentlich auch in diesem Einkommen übergeht, ist natürlich auch das Vermögen oder wie verteilt sich das Vermögen. Was ich sehr interessant fand in dem Heft, ist, dass eben das Vermögen, was sich sozusagen gebildet hat die letzten Jahre, im Vergleich zu den Schulden exponentiell verhalten hat. Das bedeutet, wir haben genauso viel Schulden, wie auch das Vermögen gestiegen ist. Ein sehr interessanter Ansatz. Was können Sie dazu sagen, Herr Müller?
Ja gut, man muss erstmal unterscheiden eigentlich zwischen den Geldvermögen und den Sachvermögen, einfach um eine Größenordnung zu geben für Deutschland. Das Sozialprodukt, also praktisch das, was jährlich an Gütern, Dienstleistungen geschaffen wird, liegt in der Größenordnung von 2,7 Billionen Euro. Die Gesamtvermögen der Bundesrepublik liegen etwa bei 10 Billionen. Das ist also mehr oder minder das Vierfache. Das ist schon eine Größe, da wird es langsam dann problematisch. Jetzt ist es aber so, dass diese Gesamtvermögen, also wie gesagt, zur Hälfte etwa auf Sachvermögen entfallen. Die Sachvermögen sind eigentlich nicht das große Problem oder es ist ein geringeres Problem. Es sei denn, es sind dann halt die Villen und die Yachten der Reichen. Ne? Aber in den Sachvermögen sind natürlich auch die ganzen Häuser halt der einfachen Leute. Ne? Und wenn die schuldenfrei sind, umso besser. Also da spricht nichts gegen diese Art von Vermögen. Ne? Unser Problem sind die Geldvermögen, diese 5 Billionen, also das Doppelte etwa des deutschen Sozialproduktes. Dem stehen natürlich Schulden gegenüber. Also jeder Gläubigeranspruch in Form von finanziellen Vermögen steht immer eine Schuld gegenüber, entweder dem Staat, also der Schulden ist entweder der Staat oder es sind halt dann die Haushalte oder die Unternehmen. Mhm. Wobei Unternehmen sicherlich auch gar nicht so sehr das Problem sind, denn man ging ja generell davon aus, dass Unternehmen sich eigentlich verschulden müssen, um halt ihre Produktion vorzufinanzieren. Ne? Unser großes Problem ist eigentlich eher die Verschuldung sozusagen derjenigen, die nicht verschuldet sein sollten, sondern oder die in der Verschuldung reingedrängt worden sind. Und das ist ja auch durchaus ein Anliegen dieses neoliberalen Modells gewesen, um die Nachfrage halt zu befeuern, ne? Die aber schwächelte im Gefolge eben der geringeren Wachstumsraten und das System muss ausgelastet sein, die Produktionskapazitäten müssen ausgelastet sein. Der Staat könnte in dem Falle durchaus als Nachfrage einspringen, so wie es der klassische Keynesianismus ja eigentlich auch vorgesehen hat. Aber der Staat muss ja sparen, weil er angeblich überschuldet ist. Ne? Also was hat man gemacht? Man hat den Privaten, also den praktisch die Schulden quasi aufgedrängt. Und das Geld kam natürlich von den Reichen. Also die Reichen haben den Armen quasi das Geld gegeben, damit sie sich verschulden können. Das ging die ganze Weile gut, aber irgendwann ging es nicht mehr gut. Und da kam man in das Jahr 2007 und dann platzte das Ganze. Also das mal jetzt, um deine Frage zu beantworten, das große Problem sind weitgehend halt diese Geldvermögen.
Was ist eigentlich die Ursache? Was sind die Folgen daraus? Also wenn man das so ganz plump erklären könnte, so für den Otto Normal, damit er das auch versteht.
Ja, also wir haben ziemlich am Anfang unserer Arbeit mal ausgehend von dieser Kurve, die du vorhin genannt hattest, also dieses Ansteigen bis 82 der Arbeitseinkommen und dann das tendenzielle Abfallen. Wenn man das mal umrechnet, sagen wir mal auf über 10 Jahre, was das bedeutet, wenn der Anteil der Arbeitseinkommen von 70% eventuell auf etwa auf 65% fällt, wenn man das über, das ist natürlich nicht in einem Schlag gefallen, sondern es ging so langsam mal 70 auf 65 runter. Wir haben das mal pro Jahr die Differenz ausgerechnet. Da kam man auf einen Wert von ungefähr 900 Milliarden Euro, was früher mal Arbeitseinkommen waren, was plötzlich in Form von Profiten, Gewinneinkommen anfiel. Ne? Mhm. Also die Arbeitseinkommen waren tatsächlich in diesen 10 Jahren um diese 900 Milliarden geschrumpft. Das heißt aber, damit ist ja auch irgendwie jetzt eine andere Verwendungsfrage gestellt. Die Reichen, die verwenden ja das Einkommen ganz anders. Die haben ja eine hohe Sparquote und die legen es auf die hohe Kante. Die wissen teilweise gar nicht, was sie damit machen sollen. Mhm. Und das ist unter anderem der Grund, warum aufgrund dieser hohen Sparquote der Reichen, die das Geld nur nicht in Fabrikanlagen unbedingt investiert haben, ist dann diese Verschuldung der privaten Haushalte entstanden.
Ja. Es ist sehr komplex. Also letztendlich, um das nochmal ganz kurz zu fassen, es hat sozusagen, je mehr ich irgendwie dem privaten oder dem Bürger anbiete, dann etwas zu kaufen, was er sich nicht leisten kann, sondern ihm anbiete, Geld zu leihen, in welcher Form auch immer, um dann diesen Sachhaus Auto zu ermöglichen.
Ja, das stimmt. Ja. Also wie gesagt, die krasseste Form hat es ja dann damals in Amerika genommen, dadurch, dass der Häusermarkt quasi als Verschuldungshebel genutzt wurde. Ne? Dass den der breiten Bevölkerung halt unter dem Vorwand, ach, jeder soll doch sein Eigenheim haben und wenn es geht noch ein zweites Häuschen haben, hat man den Leuten gesagt, okay, verschuldet euch doch, die Häuser steigen eh im Wert und damit sind eure Schulden quasi gedeckt. Und das hätte sich jeder Ökonom eigentlich mal ausrechnen können. Insofern, also dass die Wissenschaft das nicht irgendwie rechtzeitig, sondern die ernstzunehmende Wissenschaft nicht rechtzeitig irgendwie dann die Finger gehoben hat und gesagt, also so kann das nicht weitergehen. Das ist bedauerlich oder beziehungsweise das ist eigentlich erschreckend, wenn man das mal nimmt. Also die Ökonomie hat sich mehr oder minder in dem Zeitraum wirklich, also in dem Nicht-Reagieren eigentlich diskreditiert.
Die Misere zu vererben. Interessanterweise ist es so, dass diese Art von Verschuldung, von der wir gerade gesprochen haben, anscheinend von der Wissenschaft oder von Menschen in den 80er, 90er Jahren nicht so als drastisch erkannt worden ist. Das war jetzt so unser Ansatz. Woher kommt das? Also wie hat sich denn dieses dann entwickelt? War das wirklich ein politischer Wunsch oder ging das mehr so jetzt neoliberal sicherlich? Aber da spielen ja noch andere Faktoren eine Rolle.
Gut, also ich bin ja Ökonom, also von der Ausbildung her. Im Gefolge der Beschäftigung jetzt im Rahmen von Occupy oder von der Diskursgruppe Wirtschaft haben wir natürlich auch nochmal ein bisschen die ökonomische Theorie durchforstet. Da sind schon erheblich Defizite in dieser Theorie, insbesondere eben das, was man als diese angebotsorientierte klassische Wirtschaftstheorie anbelangt. Ne? Geld kommt da also so gut wie überhaupt nicht drin vor. Das wird alles praktisch über Makrogrößen argumentiert und das Geld wird quasi wie so ein Geldschleier drüber gelegt und ist aber nicht in dem Sinne beeinflussend. Und da gab es dann so eine Richtung, eine ökonomische Richtung, die dagegen aufbegehrte. Das waren aber im Prinzip halt wenige Leute, sehr potente Leute, also wirklich gute Leute, die aber wie Cassandra quasi in der Wüste dastanden und einfach ja nicht reinpassten. Man wollte halt dieses System, das ist einfach Politökonomie auch. Also insofern, uns ist ja die Politökonomie ausgetrieben worden. Ne? Ökonomie ist irgendwie als etwas fast Wertfreies. Ne? Mhm. Aber dass hier in der Wirtschaft halt die Interessen so von wichtigen Gruppen halt eine ganz große Rolle spielen, das ist in der Vergangenheit also einfach nicht ausreichend berücksichtigt worden. Und das muss wiederbelebt werden, also der Gedanke der politischen Ökonomie, so wie es auch Karl Marx ja letztendlich früher gesehen hat. Man muss die wichtigen Akteure mit ihren Interessen einfach mal auch unter die Lupe nehmen. Und insofern, es waren wenige, der Mainstream war einfach pro dieser Politik, ne? Und erst durch die Krise hat sich jetzt die Situation geändert.
Was sind die Ursachen? Was sind die Ursachen jetzt, dass es sich so getrennt hat, die Ökonomie von der Politik und letztendlich jetzt eigentlich auch einen größeren Wert hat, die Ökonomie als eigentlich die Politik?
Dies war immer der Glaube, dass Wirtschaft sich selbst reguliert. Der Staat soll sich raushalten. Das sagte schon früher Adam Smith, ne? Aber der hat es in einer anderen Form gemeint. Immer jede staatliche Einmischung ist nach dieser klassischen ökonomischen Theorie von Übel. Ne? Mhm. Der Staat mischt sich ein und bringt alles durcheinander. Mhm. Also man glaubte sozusagen an die Selbstheilungskräfte des Systems und das würde sich alles von selbst regeln über Preise und ja die Preise an den sogenannten Märkten, Gütermärkte, Leistungsmärkte, Arbeitsmärkte. Und pipapo. Ne? Mhm. Und das ist aber nicht der Fall. Auch die Finanzmärkte sind dann lange in der Annahme, das regelt sich alles. Die sind in der Lage, sich zum Gleichgewicht hinzubewegen. Ne? Vor kurzem ist sogar noch ein Ökonom mit einem Nobelpreis dafür ausgezeichnet worden, der sagt, Blasen, was ist das? Es gibt keine Blasen. Mhm. Der Mann heißt Eugene Farmer, der hat im letzten Jahr einen Nobelpreis dafür bekommen. Also das zeigt immer noch, wie letztendlich das nachwirkt. Ne? Das ist schwer fällt, diesen neuen Ansätze sozusagen als ernsthafte Alternative zum herrschenden wirtschaftlichen Denken ernst zu nehmen.
Also es wird ein langer Prozess noch, um irgendwie das alles nochmal wirklich zu verstehen.
Ja, die Sache ist nun mal komplex, das muss man sehen. Also das merkt man, je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr merkt man, dass es gibt keine einfachen Lösungsansätze, beziehungsweise eben die Komplexität. Das haben wir auch in unserer Arbeit immer gemerkt, dass man ganz schnell mal irgendwie abgleitet und vom eigenen den Faden verliert. Man muss wirklich sehr stringent immer Ursachenkritik betreiben.
Konzentriert und wirklich sich auf das Wesentliche dann wieder zurück zu besinnen. Komplexität, das ist der Grund, warum ich auch hier bei ABS Magazin das Thema Geld und Finanzsystem genommen habe, weil es wirklich ein riesengroßes Thema ist. Je mehr ich jetzt selber auch da drinne einblicke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass es mehrere Ansätze eigentlich geben könnte in verschiedenen Bereichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel explizit an die Bank denke, könnte ich andere Ansätze dann explizit auf die Politik und da auch anzusetzen, da könnte man auch nochmal Lösungsvorschläge anbieten. Also aus mehreren Richtungen gibt es Lösungsmöglichkeiten. Was gibt es denn überhaupt für Lösungsmöglichkeiten, wenn wir jetzt bei den Finanzen bleiben, bei den Banken? Weil anscheinend, so nach meiner Recherche, auch die Banken einen Großteil an der ganzen Machtkontrolle übernommen haben und die Politik jetzt auch nicht so wirklich den Einfluss drinne hat.
Ja, also nach meinen Erkenntnissen gibt es zwei große Komplexe. Das eine ist der Komplex Finanzsystem, dass der reformiert werden muss, um sozusagen diesen Exzessen, die in der Vergangenheit getrieben worden sind, via Geldschöpfung. Und Geldschöpfung bedeutet ja meistens oder in der Regel auch immer Kreditgewährung. Geld wird zum großen Teil über Kredite gewährt. Es gibt noch eine andere Variante, aber die ist von untergeordneter Bedeutung.
Also Geld wird vermehrt,
indem Kredite gegeben werden. Also das ist es gibt noch die zweite Variante, das ist, dass Banken Wertgegenstände ankaufen und damit Geld in die Wirtschaft geben. Das ist wie so ein Aktivtausch bei den Banken. Da ist bereits ein Wert vorhanden und der wird gegen Geld getauscht. Ne? Während Geldschöpfung via Kredit ist eine Verlängerung der Bankbilanz. Damit wird zusätzliches Geld in den Markt reingepumpt. Und das ist die eigentliche Ursache, dass in den letzten 30 Jahren das exzessiv betrieben worden ist. Also die Geld- und Kreditschöpfung ist ein Mehrfaches dessen gewesen, was das Sozialprodukt gewachsen ist. Ne? Und da kann man sich fragen, wann braucht man denn? Es wäre das Beste, Geld wird nur in dem Umfang vermehrt, wie auch die Güter und Dienstleistungen vermehrt werden. Nein, aber das Geld ist um ein Mehrfaches gewachsen. Ne? Und das heißt also, man muss dieses System abändern. Da gibt es schon Initiativen. Dass man sagt, also Beispiel Vollgeld, das ist, glaube ich, bei der letzten Sendung schon angesprochen worden, dass Banken wirklich nur noch Geld in der Höhe der Vermehrung des Sozialproduktes in den Markt geben können. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist aber, ja, wie gehen wir denn eigentlich mit den bereits bestehenden Schulden um? Ne? Die müssen ja irgendwie mal zurückgeführt werden. Ne? Und da gibt es zwar Möglichkeiten, die sind aber politisch nicht gewollt. Das wäre natürlich das Sinnvollste, dass man einfach mal sich zu einem Schuldenschnitt entschließt. Also in den ganz krassen Fällen.
Und das wäre natürlich jetzt nicht nur für die Bundesrepublik notwendig, sondern eigentlich auch global zu sehen.
Es gibt sicherlich Länder, wo das absolut wichtig ist. Ich denke da zum Beispiel jetzt an Griechenland oder auch an Zypern. Mhm. Da kann man davon ausgehen, die haben inzwischen eine Schuldenlast. Also nicht nur Staatsschulden, sondern generell, die Gesamtschulden einer Volkswirtschaft, das sind die Staatsschulden, aber auch die Privatschulden. Die haben dann eine Größenordnung erreicht, die können so nie zurückgeführt werden. Das ist einfach, das würde das Wachstum total ersticken. Dort wird über kurz oder lang irgendwie ein Schuldenschnitt kommen, auch wenn das von der Politik derzeit noch abgestritten wird. Ne? Mhm. Man tut so, als könne man das auf dem üblichen Weg über Austeritätsmaßnahmen irgendwie hinkriegen. Aber also der Schuldenschnitt wird im Prinzip nicht zu umgehen sein für, sagen wir, extrem verschuldete Länder.
Mhm. Schuldenschnitt, das wäre jetzt noch mal kurz zu erläutern, was bedeutet das genau?
Ja, das heißt nichts anderes als, da ja jeder Schuldengläubigeranspruch, also jede Geldschuld ein Gläubigeranspruch gegenübersteht, wenn die Schulden zurückgefahren werden, müssen zwangsläufig auch die Gläubigeransprüche zurückgefahren werden, wie auch immer. Man hätte das elegant lösen können, indem man die Banken hätte pleite gehen lassen. Also wenn diese Rettungsschirme damals nicht gespannt worden wären im Jahre 2008, 2009, ne, und im Gefolge, dann wären einige Banken pleite gewesen. Oder man kann sagen, fast das gesamte Finanzsystem wäre kollabiert und dann wären halt irgendwie ein paar Banken übrig geblieben. Damit hätte man gleichzeitig das ganze Schuldenproblem gelöst. Ne? Mm, mm. Aber das war einfach politisch sozusagen nicht umsetzbar. Ich meine, die Folgen dessen, sich auszumalen, wage ich mir auch nicht, was es bedeutet hätte, wenn man diesen Weg gegangen wäre. Ne? Mm. In der Vergangenheit ist es ja eher immer über Krieg oder Revolutionen halt gelöst worden. Ne? Aber wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man mal von regionalen Konflikten absieht, ne, haben wir einen stetigen Aufbau dieser Vermögen. Es ist kein großer, also kein Weltkrieg gewesen, es ist keine Revolution irgendwo gewesen, wo mehr dann meistens so eine Vermögensvernichtung vonstatten geht. Ne? Mhm. Also es konnte sich über 60 Jahre jetzt länger, könnten sich die Vermögen aufbauen mit dem Ergebnis, dass man jetzt eine Größenordnung erreicht hat, die nicht mehr zu bedienen ist.
Ne? Wenn ich jetzt an so einen Schuldenschnitt denke, dann habe ich so das Gefühl, dass natürlich alles irgendwie ausbalanciert oder zumindest ansatzweise ausbalanciert werden, damit keine großen Schulden vorhanden sind. Wie könnte man dieses denn ausgleichen? Geht man dann an die Steuern oder geht man dann an die Zinsen oder kommen da auch doch noch irgendwelche Banken, die pleite gehen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die gängigen Vorschläge gehen praktisch auf eine Besteuerung hinaus, also eine Einmalbesteuerung, dass man einfach große Vermögen zur Kasse bittet. Sagen wir, okay, ihr werdet also mit einem hohen Steuersatz belegt und auf diese Art und Weise kann man Steuern zurückführen. Es muss ja nicht auf Null runtergefahren werden. Ne? In der Regel sagt man ja Schulden in der Größenordnung jetzt einmal von bis zu 60% für die einzelnen Schuldnergruppen, also für den Staat, für Private und für Unternehmen ist vertretbar. Ne? Da hätte man eine Gesamtverschuldung von 80% in einem Land, bezogen aufs Sozialprodukt. Aber wir sind ja weit darüber hinaus. Ne? Also das wäre
300% sogar.
Ja, auch, es gibt Länder, die liegen bei 500%. Also, ja. Also das wäre sozusagen die verträglichste Methode. Aber da machen die davon betroffen sind, natürlich nicht mit. Weil die Fiktion aufrechterhalten, das System kann so weitermachen. Ne? Das ist ja, also man müsste vermitteln letztendlich, dass das System dysfunktional geworden ist und das unter den jetzigen Verhältnissen, unter dem Kapitalverwertungsdruck, ja, es ist ja nicht so, dass die Leute stillhalten und sagen, wir wollen keine Verzinsung haben, sondern die wollen ja trotzdem ihr Geld vermehren. Ne? Mhm. Also da zeigt sich ganz deutlich, da ist ein ganz starker Widerstand der entsprechenden Interessengruppen und das könnte die Politik nur geschlossen, länderübergreifend regeln. Den man von heute auf morgen, das wäre jetzt die Radikallösung, einfach eine Währungsreform zu machen, könnte man sich vorstellen. Und die, aber da, was ich jetzt angesprochen hatte, halt diese, über Steuern, Einmalsteuern oder eine sehr hohe Besteuerung halt von Vermögen und hohen Einkommen, das ist die andere verträgliche Methode.
Also vielleicht mal auf konkrete Zahlen zu kommen. Eine konkrete Versteuerung von Vermögen, die natürlich jetzt nicht auf 10, 20, 30, sondern sogar 60-90% hinausgehen könnte. Wäre ein Paradoxon, weil das Vermögen hat sich ja sozusagen gebildet die letzten 30, 40 Jahre gemacht. Man ist froh, dass man jetzt ein Vermögen hat, sag ich mal. Und dann, um das jetzt wieder sozusagen entgegenzuwirken, das zu besteuern, wäre ein Widerspruch, definitiv.
Ja, also gut, von den jetzigen Schulden runterzukommen, ist eine verdammt schwere Sache. Aber man könnte zumindest eins machen, dass man sagt, dass sich der Schuldenberg erstmal überhaupt nicht weiter aufbaut. Ne? Hieße, man müsste die hohen Einkommen ganz hoch besteuern. Es gibt ja gute Beispiele. In Amerika ist das ja der Fall gewesen. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg die ganz hohen Einkommen mit bis zu 95% besteuert und es hat keine Revolution gegeben. Und der Kapitalismus hat feuchtfröhlich dort erblüht. Ne? Also es funktioniert schon, ne? Aber inzwischen hat sich halt diese Attitüde in den herrschenden Kreisen umgesprochen, lasst uns mal einfach so weitermachen und wir lassen es mal drauf an. Ich habe den Eindruck, die fahren so die Attitüde, lasst es mal drauf ankommen, wir werden mal sehen, was passiert, ne? Also die Politik ist Macht, fühlt sich machtlos, weil man es länderübergreifend machen müsste.
ABS-Magazin heute mit der Sendereihe Geldfinanzsysteme, wie jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Natürlich jetzt nicht nonstop mit Geld und Finanzsysteme. Meine Redaktionskollegen haben immer wieder neue Themen. Ich beschäftige mich jetzt damit, und zwar ist das eine Sendereihe für die Woche der Finanzen in Frankfurt, das vom 17. bis zum 22. November hier in Frankfurt stattfinden wird. Das heißt, alle großen Banker, Lobbyisten und so weiter werden sich in Frankfurt treffen und werden so hoffentlich auch über diese Problematiken, die wir heute hier angesprochen haben, auch reden. Ich habe mir vorgenommen, einfach vorbereitend viele Gäste hier einzuladen, euch über dieses Thema zu informieren und euch auch über weitere Finanzreformen, Ideen, Vorschläge oder auch ranzuführen. Mein Gast heute hier, den Jörg Müller, und er ist auch in der Diskursgruppe Wirtschaft, das sich aus der Occupy Frankfurt Bewegung rauskristallisiert hat. Die sind immer noch sozusagen in ihren Gesprächen. Die treffen sich einmal die Woche. Jetzt ist zwar Sommerpause, soweit ich weiß, Jörg. Wo kann man sich zum Beispiel dieses Heft holen, dieses Arbeitspapier zur Verteilung?
Ja, ich muss gestehen, dass unser Heft jetzt ausgegangen ist. Also die letzten Exemplare, eins hatte ich dir ja noch gegeben. Ich habe noch ein paar zu Hause, aber die lassen sich durchaus nochmal vervielfältigen. Das könnte ich in die Wege leiten. Und ja, je mehr wir von diesen Papieren, also ich warst du ja auch sehr angetan, hast mich dann spontan hierzu eingeladen. Also muss das Heft ja doch eine gewisse Überzeugungskraft auf dich ausgeübt haben.
Hat das auf jeden Fall, sogar die Wortwahl.
Das freut uns und das, das motiviert uns zu weiterer Arbeit. Also dieses Heft, das kann ich vervielfältigen lassen und es ist dann erwerbbar bei uns. Also ich möchte mal darauf hinweisen, diese Diskursgruppe Wirtschaft tagt dienstags, also einmal pro Woche, dienstagabends von 19 Uhr bis 22 Uhr in der Kuh, die lacht. Das ist ein Restaurant schräg rüber am Schauspielhaus. Wir machen jetzt allerdings bis Ende September eine Sommerpause. Die letzte Sitzung war in der letzten Woche. Und einfach, man muss auch mal ein bisschen Abstand zu den Dingen haben, das muss ich alles ein bisschen setteln und man braucht auch wieder ein paar neue Anregungen. Also wer Lust hat, der möge doch irgendwann dann zu einer unserer Sitzungen am Dienstag, also ich wiederhole es nochmal, dienstags von 19 bis 22 Uhr, 19:15 genau genommen, also CT, bis 22 Uhr, die Kuh, die lacht, schräg rüber vom Schauspielhaus, möge da hinkommen.
Genau, und Ende September geht's los, also entweder der 23. oder der 30. Der 30. September geht's dann wieder weiter. Ihr habt das jetzt 2012 rausgebracht, das Heft. Mit welchen Themen habt ihr euch die letzten 12 Monate beschäftigt?
Wir haben uns in letzter Zeit sehr stark mit dem Aspekt Geldschöpfung, alternative Geldsysteme beschäftigt. Und ja, was kann man eigentlich jetzt, oder wie können wir es erreichen, dass der Finanzsektor von dieser unrühmlichen Rolle als Vermehrer von Schulden und immer weiter so agieren kann.
Also sowas wie Vollgeld oder Realwirtschaft, Vollgeld ist Compulsive Money.
Ja, genau.
Und das Passive Money ist halt auch, ist eigentlich auch global gesehen, passiert es in einigen Ländern, dass sich Ökonomen und Volkswirte mit diesen Vorschlägen beschäftigen.
Das hatte ich ganz vergessen zu sagen. Also ich hatte mich in letzter Zeit ein bisschen mit der Deutschen Bank mal beschäftigt, weil die ja nun das größte Kreditinstitut hier ist und die hat ja ungefähr 25% des gesamten Sektorvolumens quasi für sich vereinnahmt. Mhm. Einfach mal zu gucken, wie verdient die Deutsche Bank ihr Geld und wie kann die Deutsche Bank zum Beispiel diese Strafzahlung, diese immensen Strafzahlungen finanzieren? Mhm. Und die Frage, finanziert die Deutsche Bank nicht sogar die Türme, die sie in die Welt setzt, und die Löhne ihrer eigenen Angestellten mit selbstgeschöpftem Geld? Dieser spannenden Frage gehen wir zurzeit nach.
Das ist ja sehr interessant. Das heißt, ich kann vielleicht in ein paar Monaten nochmal einen von euch aus dem Diskurs einladen, über dieses Thema zu reden, weil es ist ja schon fast spannend. Das interessiert mich jetzt schon wieder.
Ja, erste Ergebnisse haben wir schon zusammengetragen, allerdings nicht in Schriftform jetzt, oder es gibt da einzelne Papiere, aber die sind noch nicht, sagen wir, veröffentlichungsreif. Mhm. Aber in dieser Richtung wollen wir Aufklärungsarbeit leisten.
Dann sage ich erstmal vielen Dank für das Kommen und dass du uns jetzt hier mal so einen kleinen Einblick gegeben hast über Schulden, Vermögen, Zinsen und was das alles so bedeutet für die Bürger da draußen und welche Lösungen es eigentlich gibt, aber von der Politik nicht so wirklich angenommen wird. Gibt's eine Prognose vielleicht auch von der Diskursgruppe, wo man sagt, die werden müssen oder die werden vielleicht doch umdenken? Gibt es irgendwie auch einen positiven Aspekt dieser Finanzblase oder Krise, Crash, entgegenzuwirken?
Also ich glaube, bisher wird an den Symptomen kuriert. Die eigentlichen Probleme werden nicht angegangen und die sind Abbau von Schulden und ein anderes Geldsystem. Da hat sich noch nichts getan. Also wird die Krise weiter schwelen und man muss einfach abwarten.
Und die steht wahrscheinlich vor der Tür.
Irgendwann steht sie vor der Tür.
Ja, ich bedanke mich erstmal. Das waren jetzt ganz nette Worte. Mal schauen, ob sich die nächsten Male was anderes abgibt. Ich melde mich wieder im September bei euch. Der 17. war von mir nochmal angedacht, Geld- oder Finanzsysteme zu bearbeiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch da draußen. Hoffe, wir konnten euch einige Informationen liefern. Bedanke mich ganz herzlich beim Jörg Müller. Wünsche alles Gute und ciao.